Ja, Herr, vertiefe du unser Glaubensleben und schenke aus deinem oberen Heiligtum uns den Zufluss deines Heiligen Geistes, den Geist der Kraft, den Geist des Glaubens, den Geist der Zuversicht und der Herrlichkeit. Ja, du wolltest uns dich verklären, dich in die Mitte stellen, damit alles andere nebensächlich erscheinen kann. Dass du die Hauptsache bist, der Grund und Eckstein unseres Lebens. Du wolltest uns Wachstum schenken nach dem inwendigen Menschen, weil du in uns angefangen hast, dein gutes Werk. Und du wirst es auch vollenden. Und darum beten wir um Zurüstung von oben. Amen. Wir wollen aufschlagen Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Und da lesen wir Vers 4, die Fortsetzung von gestern Abend, Vers 4 bis 11. Wiewohl ich auch habe, dass ich mich Fleisches rühmen könnte, so ein anderer sich denken lässt, er kenne sich Fleisches rühmen, ich kenne es vielmehr, der ich am achten Tage beschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen unsträflich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Bis hierher. Ich möchte diese Stunde überschreiben, alles verkaufen um Christi willen. In einem seiner herrlichen Gleichnisse schildert der Herr Jesus einen Menschen, der früh sein Haus verließ, mit einem schwer gefüllten Beutel mit Gold und Edelsteinen. Er geht auf den Markt, wo Perlenhändler die kostbaren Perlen des Meeres feilboten. Er suchte gute Perlen. Er geht von Stand zu Stand, betrachtete mit dem Blick des Kenners die angebotenen Perlen, aber er ist unbefriedigt. Und da entdeckt er eine ausgesucht schöne, tadellose, durchsichtige, wertvolle Perle. Und als er den Preis erfragte, da merkt er, dass er alle Perlen, Gold, sein zeitherigen Besitz dran geben muss, um die eine einzige zu bekommen. Er kommt einfach nicht mehr zur Ruhe. Er muss die eine, die schönste Perle haben. Ist das nicht die Geschichte des Paulus, des Saulus? Ich habe gedacht, hat wohl der Herr Jesus damals schon vorausgesehen, dass das des Paulus Ringen wird, sein wird. Der Saul von Tarsus, vielleicht hat er schon an ihn gedacht, im Voraus. Dieser junge Mann, der wohl immer schon das Beste wollte und gesucht hatte, aber als Jesus das Kleinod vor ihm lag, da gab er alles andere dran, um dieses eine zu bekommen. Im Vergleich zu Jesus Christus, da hält ihn nichts mehr ab und nichts mehr auf. Alles für Schaden, alles nur Dreck. Gegenüber Christus, Jesus. Liebe Freunde, dass wir die über alle Maßen vollkommene Herrlichkeit Jesu Christi recht erkennen. Es wird heute ein schwerer Text. Und es wird heute schwer zu folgen. Alles dran geben, an dem unser Herz noch hängt. Schwer. Paulus stellt Vergleiche an. Auf der einen Seite die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi. Auf der anderen Seite das, was ihm seither Gewinn war. Merken wir, da steht er mittendrin in dieser Entscheidung. Was mir Gewinn war bis jetzt, dran gehen, verkaufen, abgeben. Ich möchte deshalb drei Gedanken machen, drei Abschnitte, damit wir es recht behalten können und auch für die, die gerne Notizen machen. Der erste Abschnitt, Jesus und der alttestamentliche Glaube. Zweitens, warum Paulus alles für Schaden. Und das dritte, Paulus und die Auferstehung der Toten. Zuerst also einmal Jesus und der alttestamentliche Glaube. Er stellt Vergleiche an. Erster Vergleich. Die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi und der Judaismus. Der alttestamentliche Glaube. Vergleich der. Paulus spricht mit großer Ehrfurcht von dem heiligen Gebäude des Alten Testaments. Er vergaß nie, dass der jüdische Glaube von Gott auf dem Berg Sinai gestiftet worden ist. Dass die Anweisung zur Stiftshütte durch den Geist Gottes entstanden ist, vergisst er nicht. Dass der Atem Gottes durch die Propheten ging und das Herz dieser Männer brannte für Gott in heiligem Eifer. Dass Menschen durch Generationen hindurch Kraft und Trost und Erquickung und Erhebung in Gottes Gegenwart erfahren haben. Darum war ihm das Allerteuerste in seinem vergangenen Leben das Alte Testament. Er hat darin gelesen, er hat darin gearbeitet, er hat sein ganzes Leben unter das Alte Testament, die Botschaft des Alten Testaments gestellt. Aber im Vergleich zu Jesus Christus nennt er es eine überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi. Zweiter Vergleich. Die Erkenntnis vergleicht er mit der wirksamen Kraft der Sakramente, der Beschneidung. Er sagt von sich, ich war am 8. Tage beschnitten. Als Kennzeichen der Juden, als Siegel des alten Bundes. Obgleich ich diese Sakramente hoch was sind sie aber im Vergleich mit Christus? Christus, der hervorgestiegen ist aus dem Grab, lebendig macht, das sind diese alttestamentlichen Beschreibungen wie leere Grabtücher. Der dritte Vergleich. Der Erkenntnis Christo Jesu mit seiner Herkunft. Ich bin von Geburt Hebräer. Ich bin vom Stamm Israels, des Fürsten Gottes. Es ist in meinem Stammbaum kein heidnisches Blut, kein Tropfen heidnisches Blut. In meinem Stammbaum von Benjamin. Moses Blut floss in seinen Adern. Josua war aus seinem Stamm. Aber was ist das im Vergleich mit Jesus Christus, welcher die Menschen zu erlösten Gotteskindern macht? Vierter Vergleich, der Erkenntnis Jesu Christi mit der Zugehörigkeit zur Klasse der Pharisäer. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. So lesen wir in unserem Abschnitt. Das große Ansehen, das er genoss, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Aber was ist das gegenüber der einen christlichen Perle? Ich bin Christus, den du verfolgst. Das war die Stunde, wo Christus ihn ergriffen hat. Ich bin Christus angetraut. Ich bin mit dem Leiden, der Trübsal, dem Verlust Jesu Christi. Da bin ich hineingenommen. Aber ich achte alles für Schaden. Nur Christus und allein Jesus Christus. Fünfter Vergleich. Er verglich die Erkenntnis Jesu Christi mit dem Lob seines tadellosen Wandels. Nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Merken wir diese fünf Vergleiche. Es gibt einen Gerichtshof, der immer tagt. Wir sitzen selber oft auf dem Richtstuhl, um über die Gericht zu halten, welche über uns sind, neben uns, unter uns sind. Und dabei kommen wir oft zu dem Resultat, dass unser eigener Charakter doch besser sei als der vieler anderen. Tadellos, fleckenrein. Wir betrachten den Trunkenbold, den Geizhals, den Lustbesessenen und danken Gott, dass wir nicht sind wie die. Wir sind geneigt, uns nach unseren Maßstäben zu richten. Ich gehe immer in die Kirche. Ich gebe reichlich für gute Zwecke. Und der Schluss, alles in Ordnung. Liebe Freunde, ich habe die Erfahrung gemacht, solche Leute sind am schwersten für Christus zu gewinnen. Die so hoch von sich denken, die sich so vergleichen mit anderen. Sie sind umgeben und eingeschlossen im Panzer ihrer eigenen Gerechtigkeit. Bei der ernstesten Predigt verstecken sie sich hinter der Panzerplatte der eigenen Gerechtigkeit. Da verschanzen sie sich. Diese Menschen sind fürs Evangelium am schwersten zu gewinnen. Beobachtet es einmal. Wenn ein solcher Mensch dann plötzlich zur Erkenntnis erwacht, dass alles das, worauf er sich verlässt, vor Gott nichts gilt, wenn Strahlen Christi sein Leben durchleuchtet, wenn sein Innerstes ihm wie ein unflätiges Gewand erscheint, dann kommt der schwerste Kampf seines Lebens. Paulus sagt, alles verschlagen. Untadelig vor dem Gesetz, alles Kot und Dreck. Das ist sein Vergleich mit seinem seitherigen Leben und Christus. Liebe Freunde, bei der Vorbereitung, bei dem Graben in dieses Wort hinein, da ist es mir aufgegangen, wie ich jahrelang geduselt habe, weil ich Christus nicht erkannt habe in seiner Größe und Tiefe und Einmaligkeit. Zweiter Abschnitt. Warum Paulus alles für Schaden achtet? Warum denn? A. Um der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi willen. Erkenntnis. Was ist denn Erkenntnis? Liebe Freunde, in der Schrift ist es mehr als Wissen oder Kennen. Erkenntnis heißt Eindringen in das Wesen eines anderen. Das kann man nur in einer Lebensgemeinschaft mit dem anderen. Erkenntnis heißt also, in Christus eindringen, in sein Wesen eindringen. Wir sagen oft so oben dahin, den habe ich erkannt und die habe ich erkannt. Das sagen wir oft dann in böser Absicht. Wenn wir einen Menschen durchschauen in seinem Wesen. Paulus drückt es so innig aus. Meines Herrn, um der überschwänglichen Erkenntnis meines Herrn. Eine innige Lebensgemeinschaft mit ihm. Nach dieser Erkenntnis seines Herrn. B. Warum Paulus alles für Schaden achtet. Da macht er noch einen Vergleich zwischen zweierlei Gerechtigkeit. Seine eigene Gerechtigkeit untadelig. Gottes Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Der Paulus lebt auch nach der Ehre Jesu Christi. Er lebt von dem, dass er Christus durchschaut hat. Seine eigene Gerechtigkeit untadelig, Gottes Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, ist ihm viel mehr auf. Da ist die seitherige eigene Gerechtigkeit wie ein unflätiges Kleid. Gerecht gemacht von Christus, nicht selber gerecht gemacht. Er war in seinem alten Leben so unsträflich, wie kaum ein Christ heute. Und dennoch war er noch unbekehrt. Jetzt habe ich den tiefsten Grund. Man kann christlich und gerecht leben und ist unbekehrt. Weil man Christus nicht hat. Der innere Mensch bleibt unerneuert. Auch Martin Luther hat ein Wort gesagt, wenn irgendeiner durch Menscherei in den Himmel gekommen wäre, dann wollte ich es sein. Eigene Anstrengung? Was hat Luther sich angestrengt, um Gott zu gefallen? Und dann lag er in seiner Zelle und hat geweint, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Man kann alles aufzählen, die Herkunft, den Stand, die Tugend, die Unsträflichkeit und so weiter und bleibt unbekehrt und unerneuert. Eigene Gerechtigkeit erlöst nicht. Eigene Gerechtigkeit hält dem Licht Gottes nicht stand. Eigene Gerechtigkeit führt am Heiland vorbei. Sehe, warum er alles für Schaden achtet, auf dass ich Christus gewinne. Fahren lassen, dran geben, was ich bis jetzt an Perlen hatte, Christus gewinnen. Ich kann nicht beides wollen, meine Gerechtigkeit und Christi Gerechtigkeit. Kann ich nicht beides wollen. Entweder meine eigene Gerechtigkeit oder ganz aus Gnaden, allein durch Jesus Christus. Wie eifrig habe ich mich doch bemüht, ein weißes Kleid zu bekommen. Es war unflätig im göttlichen Licht. Darum Schaden. Weg damit! Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ich kam an den Rand der Verzweiflung, wenn ich mich selber reinigen wollte. Erst als ich zum Heiland eilte, da sagt er mir, bringe das beste Kleid herfür und tu es ihm an. Das heißt Christus gewinnen. Martin Luther hat es einmal in einem Gleichnis gesagt. Gott hat zwei Stühle aufgerichtet. Einen Gerichtsstuhl und einen Gnadenstuhl. Siehe hier zu deiner Rechten, setze ich dir Jesum mit seinem Verdienst am Kreuz. Dagegen zur linken Hand setze ich dir dein christliches Leben, dass du schuldig bist nach den 10 Geboten. Dort zur Rechten, an diesem Gnadenstuhl, da darfst du nichts tun, als mit wahrem Glauben annehmen, was dir Christus erworben hat. Zur Linken sollst du alles tun, was vorgeschrieben ist. Zur Rechten hast du deine ganze Seligkeit. Das heißt man Christus gewinnen. Christus gewinnen. Das ist der Vergleich der beiden Gerechtigkeiten. Warum Paulus alles dran gibt, die in Christus Jesus erfunden werden. Steht alles in unserem Text. Vers 9. Und in ihm erfunden werde. Wer Jesus gewonnen hat, ist Glied an seinem Leibe und es kommt darauf an, dass wir Glied bleiben. Wie oft sagt der Herr Jesus, bleibet in mir. Wie die Rebe am Weinstock, bleibet, bleibet, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Paulus will in Christus erfunden werden, das heißt geborgen in ihm. Wo soll man den Christus suchen? Hast du dich hineingeglaubt? Hineingeglaubt in ihn. Die Stunde kommt, wo du irgendwo wirst gefunden werden, auf dass ich in ihm gefunden werde. Wo wirst du gefunden werden? Wo? Wenn Fluten der Trübsal dich umrauschen, wo findet man dich dann? Wenn Versuchungen auf dich einstürmen, wo findet man dich dann? Wo findet man uns, wenn es uns gut geht? Wo findet man dich, wenn das Gericht hereinbricht? Jesus Christus ist uns das Lebenselement. Kein Fisch kann lange leben ohne Wasser. Das ist sein Lebenselement. Kein Christ kann lebendig bleiben innerlich, wenn er nicht in seinem Lebenselement bleibt in Christus. Paulus will nicht nur einmal Christus gewinnen, er will in ihm bleiben. Es besteht für jeden Christen die Gefahr, dass die alten Dinge uns wieder gefangen nehmen. Wegziehen in die alte Gerechtigkeitsweise. Und schon sind wir nicht mehr in der Gnade, nicht mehr in ihm. Wenn wir die ersehnte Gerechtigkeit durch Christus erlangt haben, darf es keine tote Gerechtigkeit sein. Es muss zwischen neu gewordenen Gotteskindern zu einem fruchtbaren Leben werden. In ihm. Die neue Stellung soll auch einen neuen Zustand bewirken. Nicht etwas Vorübergehendes, sondern in ihm, das ist ein Zustand. Ich sage es immer wieder so, Modersohn, Pastor Modersohn, der hat erzählt, wie ein Fürst in einer Waldlichtung einen Wanderzirkus trifft, der Übungen anstellte mit einem Kunstreiterjungen. Der Junge wird von dem Besitzer unmenschlich geschlagen, weil er diese Kunststücke nicht fertig bringt. Da geht der Fürst auf den Besitzer zu. Er handelt um diesen Jungen. Er bezahlt den Budenbesitzer für diesen Jungen ein teures Geld. Er kauft den Jungen los, nimmt ihn mit in sein Schloss und hält ihn wie sein eigenes Kind. Dieser Zirkusjunge ist jetzt sein Sohn, sein Prinz. Aber oh weh, was hat der Junge für Manieren? Der ist am Hof, aber der benimmt sich ja. Au, der benimmt sich. Und da kommt der Hofmeister zu seinem Herrn und sagt, Herr Graf, schaffen Sie den Jungen weg. Der blamiert Sie. Der hat überhaupt kein Benimm. Da sagt der Fürst zu seinem Hofmeister, Hofmeister, dazu habe ich Sie. Bringen Sie ihm die fürstlichen Manieren bei. Wisst ihr, was Modersohn damit sagen möchte? Wir sind von Christus erkauft, aber was haben wir für Manieren? Und da gibt es einen Hofmeister. Und das ist der Heilige Geist. Und dieser Hofmeister will uns göttliche Manieren beibringen. Haben wir es kapiert? Das heißt, man bleiben. Die neue Stellung soll auch einen Zustand bewirken, in dem wir drin sind. Deshalb achtet Paulus alles verschaden, auf dass er Christus gewinnt und in ihm erfunden wird. Mein dritter Abschnitt, Paulus und die Auferstehung der Toten. Damit kommen wir an Vers 10 und 11. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. In diesen Versen gebraucht der Apostel zweimal das Wort Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung sollte auch in unserem Leben der wichtigste Inhalt sein. Kraft der Auferstehung. Des Paulus Erkenntnis bleibt nicht auf halbem Wege stehen, nicht beim Christus gewinnen, nicht bei der Glaubensgerechtigkeit, nicht bei dem in ihm bleiben. Der Paulus geht noch weiter. Jesus ist der Auferstandene. Es geht eine Lebenskraft von ihm aus, die ins ewige Leben reicht, die über den Tod hinausträgt. Dreierlei nennt er uns vom Trachten der Seele. Nach der Kraft der Auferstehung, zweitens nach der Gemeinschaft seiner Leiden, drittens nach der Ähnlichkeit seiner Auferstehungsherrlichkeit. Freunde, es ist das Vorrecht aller gläubigen Seelen, dass sie nicht nur von Jesus wissen, sondern ihn persönlich kennen. Dabei hat Jesus immer wieder angekündigt, dass er am dritten Tage auferstehen werde. Nicht umsonst. Er hat dem Tode die Macht genommen und hat Leben, unvergänglich Wesen, ans Licht gebracht. Das ist die Kraft seiner Auferstehung. Ich möchte es mit einem Beispiel noch erklären, begreiflich machen. Der Naturforscher Isaac Newton wurde eines Tages gefragt, wie unser verwester Leib, der nur Staub ist, zu einem neuen Leib für den Geist gesammelt werden könne. Wie denn das zugehen soll, wenn doch unser Leib verwest ist? Da mischte der Gelehrte schweigend eine Handvoll Eisenteilchen mit Staub und Sand durcheinander. Und er fragt dann den Frager, wer sammelt diesen Eisenstaub aus dem Sand? Ist doch alles vernichtet. Dann nahm der Gelehrte einen Magnet in die Hand und hielt ihn über dem Sand und den Eisenteilchen, die da drin sind. Und siehe da, die Eisenteilchen hängen sich an den Magnet. Sand und Staub bleibt zurück. Dann sprach er in ernstem Ton: Der diese Kraft dem toten Eisen verliehen hat, wird er nicht noch Größeres vermögen. Wenn unsere unsterbliche Seele der Überkleidung durch den Leib bedarf, durch den Geistleib, dann wird er es schaffen. Mit seiner Kraft. Freunde, das ist die Kraft seiner Auferstehung. Lässt auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Kraft seiner Auferstehung. Freunde, er kann. Siehe, dein Heiland lebt. Er kann das Unmögliche mit der Kraft seiner Auferstehung. Je älter ich werde, je näher ich der Ewigkeit zugehe, umso mehr packt mich diese Tatsache der Auferstehung Jesu Christi. Freunde, wenn ich keine lebendige Hoffnung hätte, oh, kann mir das gar nicht ausdenken. Wenn es keine Kraft der Auferstehung gäbe, wer kann, siehe, dein Heiland lebt. Und er hat die Kraft seiner Auferstehung. Das andere, nach der Gemeinschaft seiner Leiden trachtet Paulus. Er trachtet nicht nur nach der Kraft seiner Auferstehung, sondern er ist auch seiner Leiden teilhaftig geworden. Er sieht die Leiden nicht als Strafe. Ich sage das ganz bewusst. Ist denn Leiden Strafe? Bei Paulus lesen wir nicht ein einziges Mal, dass er seine Leiden als Strafe empfunden hätte. Viel zu oberflächlich. Ist denn Leiden Strafe? Er sieht es als Hilfe auf dem Weg der Jesus-Ähnlichkeit. Da brauchen wir Leiden. Der Weg zur Jesus-Ähnlichkeit. So meint es der Paulus. Wir werden von dem Kelch seiner Leiden trinken. Können wir geschwind noch ein paar Stellen aufschlagen. Matthäus 20, Vers 22. Matthäus 20.
Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das können wir.
Und er sprach
zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater.
So. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch sollt ihr zwar trinken, nämlich den Leidenskelch. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, die Leidenstaufe, sollt ihr getauft werden. Vorausgesagt, für seine Jünger, und da schwätzen wir Menschen von Strafe. Und der Herr hat es vorausgesagt, ihr werdet Leiden haben. Jeder Schritt weiter ins Auferstehungsleben hinein wird tieferes und bitteres Leiden zur Folge haben. Man wird uns widerstehen, wie man Jesus widerstanden hat. Man wird sich von uns abwenden. Wie sie sich von Jesus abgewendet haben. Man wird uns allein lassen, wie man ihn verlassen hat. Man wird uns hassen und verachten und an den Pranger stellen, wie er verachtet und gehasst wurde. Matthäus 24, Vers 9. Vers 9.
Als dann werden sie euch überantworten im Friedsaal und werden euch töten, und ihr müsstet gehasst werden in meines Namens willen, von allen Völkern.
und ihr nicht gehasst werden. Merken wir das Mitleid. Sie werden euch überantworten vor ihre Rathäuser. Freunde, haben wir Teil an dem Geheimnis Christi, dann kann es nicht anders sein, als dass wir von dem vertrauten Umgang mit der Welt ausgeschlossen werden. Als komisch, als Frömmler, als Scheinheilige, ausgeschlossen. Aber die Seele, die Gott wahrhaftig liebt, wird vor der Prüfung nicht zurückschrecken. Paulus ist nicht zurückgeschreckt. Denn Paulus ist es ein köstliches Vorrecht, leidend in der Gemeinschaft der Leiden Jesu stehen. So wenig leidenscheu ist der Apostel, dass er diese Leiden, ja den Tod, als natürliche Folge seines Glaubens hinstellt. Wir haben weniges zu erdulden. Wir haben wenig zu leiden um Christi willen. Aber das kommt auch oft daher, dass wir uns angepasst haben an die Welt. Mit unserem Denken, mit unserem Handeln. Wir machen es gleich, wie alle auch machen. Ich mach's grad wie die andere. Wie oft hört man das? Da muss man nichts leiden. Ich mach's gleiche wie die andere. Wenn alles flucht, mache ich auch. Wenn alles in Hochmut aufgeht, mache ich auch. Wenn alle Witze machen, mache ich auch. Merken wir, ich mach's wie die andere. Muss ich nichts leiden, gar nichts. Und dann sagt man uns heute, ah, so eng darf man das nicht sehen. Wie oft habe ich das gesagt bekommen, so eng kann man das heute nicht mehr sehen. Ja, macht man es weiter. Dann macht man den schmalen Weg breiter. Das Ziel des Paulus ist nicht Leiden und Tod, sondern Vers 11 gibt er die Antwort. Damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Deshalb geht es ihm. Hier ist nicht die Tatsache der Auferstehung gemeint, sondern die Kraft, die da ist, die Lebenskraft Jesu, die geistlich Tote auferweckt. Wen Christus geistlich auferweckt hat, der gelangt zur Auferstehung aus den Toten. Diese Auferstehung kann nur die erste Auferstehung sein. Also die Auferstehung der Gerechten gemachten, wie sie in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 steht. 1. Thessalonicher, der kommt hinter dem Philipperbrief. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17.
Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Felbeschrei in der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir leben und übrig bleiben, werden zugleich.
16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen. Nicht die allgemeine Auferstehung, sondern die Toten in Christo. Deshalb sagt man immer wieder über diese Stelle die Ausauferstehung aus den Toten. Da geht es also um diese Ausauferstehung zur Herrlichkeit der Erlösten, der Gerechtgemachten. Zum Schluss unserer Stunde nun die Aufforderung, dass unser Leben keine halbe Sache sein darf. Es ist verkehrt, an einem Tag zu glauben und zu hoffen, am nächsten Tag zu zweifeln und mutlos zu sein. Wie ist denn das in unserem Leben? An einem Tag erkennen wir Glauben und Hoffen. Am nächsten Tag fangen wir an zu zweifeln und mutlos zu werden. So kann doch unser Christenstand nicht aussehen. So darf er nicht aussehen. Auch in der Hoffnung gibt es Wachstum, Festigung, fortschreitendes Wachstum, auch in der ewigen, lebendigen Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Von der Hoffnung des ewigen Lebens zur Hoffnung des himmlischen Erbes. Wachstum. Zur Hoffnung der ewigen Herrlichkeit. Merken wir, die Hoffnung darf wachsen. Die Hoffnung des ewigen Lebens, das lesen wir in Titus 1, Vers 2. Titus 1, Vers 2. Timotheus und Titus.
Auf Hoffnung des ewigen Lebens, welche Verheißenheit der mich liebt, Gott vor den Zeichen der Welt.
So. Auf Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist die erste Stufe der Hoffnung. Dann die zweite Stufe in Römer 8, Vers 17. So, die zweite Stufe unserer Hoffnung, der wachsenden Hoffnung, ist Hoffnung des himmlischen Erbes. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben, Miterben Christi, bis zur Hoffnung der ewigen Herrlichkeit. Liebe Freunde, ich fasse jetzt zusammen. Erstens, die Güter der Welt und Christi Güter. Die Vergleiche, Güter der Welt, Gaben der Welt, die müssen gar nicht schlecht sein, sind Perlen, aber gegenüber der Perle Jesu Christi verschwindet ihre Wichtigkeit. Zweitens, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz oder die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz muss alles selber wirken und anstrengen und, ja, und mehr kann ich nicht, als ich da habe. Zu mehr kann ich nicht. Die Glaubensgerechtigkeit nimmt, was Christus gibt. Das weiße Kleid der Gerechtigkeit Gottes. Drittens, von der Kraft der Auferstehung Jesu. Und viertens, die Gemeinschaft der Leiden um Jesu willen. Von der Auferstehung der Toten zur Herrlichkeit. Von unserer wachsenden Hoffnung der ewigen Herrlichkeit. Der Herr möchte die Wahrheiten, die wir angesprochen haben in dieser Stunde, in unserem Herzen recht bewegen. Dass wir drüber denken, drüber beten. Das ist mein Wunsch. Wir wollen still werden. Ja, Herr, du hast uns heute eine schwere Lektion gegeben. Dass wir einmal Vergleiche anstellen zwischen den Dingen der Welt und unseres Lebens und dem, was du für uns erworben hast, was du für uns geworden bist. Herr, gib uns die Erkenntnis Jesu Christi, dass wir merken, was wir für einen Heiland haben. Den Unterschied zwischen der Gerechtigkeit des eigenen Lebens und der Gerechtigkeit, die du meinst und die du gibst. Herr, wir preisen dich. Auch, dass du uns lebendige Hoffnung gegeben hast. Amen.